Herzlich willkommen zum Vogel-Podcast mit eurem Vologen Paul. Geschichten aus der Natur des Hohen Flemings von den Botschaftern der Wildnis, dem gefiederten Volk. Anregungen, Inspirationen und Wissenswertes über die kleinen und großen Wunder direkt vor unserer Haustür. Viel Spaß beim Hören und selber entdecken. Willkommen zu einer neuen Folge vom Vogel-Podcast mit dem Vologen Paul am 3. Februar. Eigentlich sollte es jetzt noch Januar sein für diese Folge, aber es kam anders, als ich wollte. Manchmal ist das so. Und das ist die Folge 59 und mein Arbeitstitel im Augenblick ist so der Vorvorfrühling, ja, so eine neue Wortkreation, oder die Vorfreude und die Vorahnung, ein Vorrausch. Und da drin steckt für mich so diese Ahnung des Frühlings, der kommt, die Ahnung des tobenden Lebens, der explodierenden Lebendigkeit, des Sichtbarwerdens des neuen Lebenszykluses durch unsere Jahreszeiten, ja, ob das so für uns oft als einen Anfang empfunden, obwohl das natürlich bei einem Zyklus schwer ist, genau einen Anfangspunkt und einen Endpunkt festzulegen. Und ich muss das jetzt teilen, weil das ist mir wirklich noch nie passiert, ist die Folge 59 und in den 58 Folgen vorher ist das wirklich noch nie vorgekommen. Ich habe nämlich gerade eben eine Stunde lang, wieder viel zu lang in Anführungsstrichen, einen Podcast reingesprochen, um dann festzustellen, dass ich nicht auf Aufnahme gedrückt habe auf meinem Gerät. Und das war natürlich eben ein kleiner Rückschlag und ich durfte mich ausweinen bei meiner Frau und habe kopfschüttelnd über mich selbst dann auch etwas schmunzeln müssen und gedacht, ich schiebe jetzt gleich die Aufnahme dahinterher, sonst wird es wieder Mitte Februar, bevor die Ereignisse sich dann komplett überschlagen, um die neue Folge zu veröffentlichen. Also wirklich, ich bin noch so ein bisschen erstaunt über mich, sage ich mal ganz vorsichtig. Und ich versuche, den ähnlichen Bogen hinzubekommen. Und ein Teil des Bogens in meiner Stunde Selbstgespräch, gerade eben, war, dass ich ganz klar gesagt habe, ich lasse dieses Thema Spurenlesen jetzt mal diesmal raus. Weil im Schreiben meines Jahresrückblickes ist klar geworden, dass die Geschichten mit den Wölfen an unseren Plätzen, die sich auch durch den Podcast gezogen haben, so viel und verwoben sind, dass sie diesen Rahmen des Newsletters sprengen würden und daher einen eigenen Rückblick auf nur das Thema Wolf bieten, natürlich in Verbindung mit Vogelsprache. Und dieses Jahr begann nach unserer Winterpause, nach den Rauhnächten, gleich wieder mit 120% mit dem Thema Wölfe. Und daher ist die Verlockung oder sagen wir mal so, die Versuchung, die Falle einfach zu groß, dass ich völlig abdrifte in ein anderes Thema und die Vögel einfach zu kurz kommen und die dürfen nicht zu kurz kommen, weil in diesem Vorvorfrühling da ganz besondere Geschenke noch auf uns warten und vor der Haustür jetzt schon direkt liegen, zum Abholen bereit, über die ich dringend sprechen möchte. Und daher diszipliniere ich mich jetzt zum zweiten Mal, dieses Thema auf eine weitere, spätere Folge, hoffentlich nicht in so einem großen Abstand, zu verschieben. Und angefangen habe ich und möchte ich wiederholt mit einem Dank an all die lieben Neujahrsgrüße und Glückwünsche, Feedbacks zum Newsletter und Grüße und Wünsche zum Jahreswechsel. Ich habe mich mega gefreut, mich bei vielen auch gemeldet, aber an die, die noch keine Rückmeldungen persönlich bekommen haben, hiermit über dieses Medium auch stellvertretend ein großes, großes Dankeschön. Es motiviert, es macht Spaß, es ist so toll zu sehen, dass Leute darin Sinn sehen, daran Spaß und Freude haben, inspiriert werden, selber rauszugehen, selber eigene Podcasts zu machen und dieses Prinzip der Multiplikatoren, das uns so im Hinterkopf schwebt bei vielen Weiterbildungen oder anderen Sachen, die wir machen, da zu funktionieren scheint. Und das fühlt sich sinnhaft an in diesen Zeiten, wo ich mich oft ja, mit der Frage nach dem Sinn auf verschiedenen Ebenen beschäftige. Und das Zweite ist ein Neustart auch in diesem dritten Jahr Vogelpodcast mit unserer neuen Disziplin, mit meiner neu kreierten Disziplin, muss man ja nun ehrlicherweise sagen, der Phosophie. Mein Freund der Tim, der verdreht öfter die Augen mit meinen Wortkreationen und findet es ein bisschen albern, glaube ich. Aber ich mag das, weil ich finde die Bedeutung der Worte so wichtig und ich finde, Worte, die es vorher noch nicht gab, die haben erstmal auch noch keine Bedeutung. Und ich habe die Möglichkeit oder ich darf und ich habe Lust darauf, da eine neue Bedeutung reinzulegen und alte Methoden neu zu verpacken, um neue Fenster aufzumachen für mich und für meine Arbeit und für die Menschen und Wesen, die mich umgeben und mir wichtig sind. Und dass die Philosophie und die Philologie miteinander zu verknüpfen wird, ist eine herausfordernde Frage, die mich beschäftigt für dieses Jahr. Und ich möchte es mir gerne umsetzen und mehr miteinander verbinden und in diesen Podcast auch immer wieder mit einfließen lassen, ohne dass das eine zu viel Gewicht oder das andere zu wenig Gewicht bekommt. Und die Vogelwelt, die uns alltäglich da draußen umgibt, also gibt es einen Tag, gibt es wirklich einen ganzen Tag, 24 Stunden, Tag und Nacht, in dem du es schaffst, keinen einzigen Vogel wahrzunehmen? Unabhängig von Name oder Art oder Bedeutung oder Sinn und Zweck. Gibt es solche Tage? Bei mir gibt es das nicht, weil wir natürlich auch ein Privileg haben und sehr schnell draußen sind, indem wir einfach vor die Tür gehen und umgeben sind von einer beeindruckenden Artenvielfalt. Und das ist der Wink, der alltägliche Wink mit dem Zaunpfahl, da genauer hinzuschauen, mit einer der Gründe. Und mit einer der Motivationen auch überhaupt diesen Podcast zu machen, den Blick dafür zu schärfen. Denn die Vögel haben ein ganz besonderes Geschenk für uns parat. Wenn der Winter sich dem Ende neigt, dann werden die grauen Tage, irgendwann entsteht so eine Überdrüssigkeit. Glücklicherweise gucken wir Spurenleser ja viel auf den Boden, also man sieht nicht so viel den grauen Himmel, aber trotzdem, es drückt so aufs Gemüt und jeder kleine Sonnenstrahl, der mal durchbricht durch die graue Front, erzeugt gleich unglaublich unvorstellbare Glücksgefühle. Und diese Vogelwelt, die bietet uns sozusagen schon diese Vorahnung des Frühlings oder des Vorfrühlings, wenn die ersten Frühblüher kommen, die ersten warmen Tage sind, wir im T-Shirt draußen sein können, dann die Nächte wieder kalt werden und so dieser Übergang deutlich spürbar an Wetter und Tageslänge und Aktivität in der Säugetierwelt und ist, auch in unseren eigenen Gefühlen vielleicht. Jedenfalls, deswegen habe ich gesagt, Vorfrühling, weil einige nämlich jetzt schon voll im Geschehen sind, andere zarte erste Anfänge sichtbar werden lassen und andere noch voll in ihrem Wintermodus, Schwarmmodus, warm im Liegestuhl im nördlichen Afrika sitzen und noch lange nicht an das jetzt viel zu kalte Mitteleuropa denken. Und in diesem ganzen Spannungsfeld passieren tagtäglich viele, viele Sachen, auf die wir achten können und viele Chancen, die wir noch nutzen können. Und bevor wir da einsteigen, denn das gehört leider auch dazu, ein Blick auf das, was wirklich ist, spreche ich nochmal ein Thema an, das uns alle grundsätzlich beschäftigt und einige von uns können es überhaupt nicht mehr hören und verdrehen die Augen. Andere finden es wichtiger denn je, darüber jetzt zu sprechen und das ist das Thema Viren. Denn der Virologe ist ja eigentlich an so einer spaßhaften Anlehnung an den Virologen auch entstanden. Da gibt es auch eine schöne Brücke. Und was ich damit ganz konkret meine, ist dieses Thema der Viren. Sind es jetzt Lebewesen oder sind es keine Lebewesen? Sei dahingestellt. Auf jeden Fall haben sie ihren wichtigen Teil im großen Ganzen. Das ist den meisten von uns klar. Und beschäftigen uns aber auf eine Art und Weise, wie sie es vorher noch nie in dieser Dimension getan haben. Und genau in diesem Augenblick kommt ein bekannter Virus, der Vogelgrippe-Virus, wie so ein Faustschlag zu einer ungewöhnlichen Zeit zu uns. Und zwar ist gerade jetzt aktueller Status quo in einer wenigen übrig gebliebenen großen geschützten Feuchtgebiete im Nahen Osten, dem Agamon-Hahula, so ein Feuchtgebiet in Israel, das für viele Zugvögel Winter-Überwinterungsgebiete sind und für die meisten aber ein Durchzugsgebiet, wo sie sich erholen und ausruhen, Energie tanken, um dann weiterzuziehen in beide Richtungen und jetzt natürlich auf dem Weg in ihre Brutgebiete. Dieser Virus kursiert in einer Heftigkeit und in einer Massivität, das erschreckend ist und die Leute gerade jetzt dort in Schutzanzügen, da es eine Zoonose ist, also übertragbar auf den Menschen, die Leichen aus dem Wasser ziehen, an denen sich jetzt schon die Weihen und die Schelladler satt fressen und natürlich sich dadurch auch anstecken können. Da liegen gerade 5000 Kranichleichen im Feuchtgebiet. Ja, von den 100.000, die da gerade über Nacht, die da gerade rasten. Und die Prognosen sind düster, was da noch kommt. Denn die Ansteckungsgefahr an solchen Flaschenhalsgebieten, die ist natürlich sehr hoch, wenn alle auf dichtem Raum sitzen. Und es gibt Prognosen, also düstere Zahlen. Ich stehe ja nicht so auf düstere Zahlen, aber das hat mich einfach umgehauen. Deswegen muss ich das kurz teilen. Die sprechen von zu erwartenden 30 Tonnen, 30.000 Kilogramm Vogelkadavern, die wegzuräumen sind, damit sich dann die Nachfolger nicht anstecken können. Also unfassbar, was da im Augenblick passiert. Und es ist wirklich so real, dass in Brandenburg inzwischen schon Verordnungen erlassen wurden, dass die Nutztiere drin zu bleiben haben. Ja, weil vor allem natürlich wieder mal eine super Chance, wie bei der Schweinepest, unsere ganzen Massentierhaltung komplett neu zu überdenken und auf Reset zu drücken. Aber im Augenblick wird die Strategie natürlich industrielle Fleischherstellung noch gefahren, das zu schützen, das System, weil natürlich da ein riesen Rattenschwanz mit dran hängt, wenn sich da der Virus verbreiten würde in solchen prädestinierten Orten wie Hühner-KZs oder Putenfarmen und ähnliches. Und das gehört so dieses schmerzhafte Realität gehört für mich genauso dazu wie die Auswirkungen in all ihrer Breite und in den verschiedenen Facetten der Corona-Pandemie, das nicht unter den Teppich zu kehren und nicht weggucken zu wollen, weil da gibt es diese Tendenz in mir, sondern hinzugucken und kurz innezuhalten. Und deswegen lasst uns kurz innehalten und hinspüren. Ich habe einen Artikel, es gibt viele inzwischen verlinkt in der Podcast-Beschreibung. Seid herzlich eingeladen, da weiter euch reinzulesen oder es auch zu lassen, wenn ihr das Gefühl habt, es ist mir gerade zu viel bei all den Hiobsbotschaften, mit denen wir sowieso schon umgeben sind. Steigen wir ein. Ich habe meine Aufzeichnung durchschaut und in den letzten Jahren Dinge gesehen, die anders sind in diesem Jahr und Sachen gesehen, die ähnlich sind. Und ich möchte ein paar Geschichten teilen aus den Aktivitäten aus meinen Aufzeichnungen von diesem Jahr. Und damit wieder der kleine Wink. Schreibt euch Sachen auf oder haltet Dinge fest auf eure leicht zugängliche Art und Weise, denn es ist ein schöner Effekt, sich wieder jetzt erinnern zu dürfen und nicht zu sehr in Spekulationen und Vermutungen abzudriften. Ach, war das wirklich so oder war das ein Jahr davor oder wann war das und wie viel und so, sondern sich auf seine eigenen Beobachtungen beziehen zu können. Und ich bin manchmal echt überrascht, was da in meinen Büchern drin steht, das ich völlig verdrängt und vergessen habe. Und definitiv dort drin in meiner Schrift steht. Und ich hätte es nicht aufgeschrieben, hätte ich es nicht wahrgenommen. Also es hat wirklich einen tollen Effekt, solange es leicht und keine Erwartung erfüllen muss, weil dann erzeugt es Druck wiederum, wird schwer und damit auch in bestimmten Situationen unmöglich umzusetzen. Und da ist mir aufgefallen, dass es zwei Gesänge gab, die so früh im Jahr mir noch nicht untergekommen sind. Und ich erinnere mich an einen schönen Moment, es wurde gerade, kam so ein lauer, leichter, ahnungsvoller Wind über den Zinken. Und es war trotzdem sehr kalt. Das Feuer hat warm und hell geprasselt. Und es war so ein kurzer Moment der Stille, wo keine Gespräche stattfanden oder drumherum wenig Geräusche zu hören waren. Und plötzlich in diese Stille kommt der wunderschöne, für mich leicht melancholisch klingende, sehr melodische Gesang unserer größten Drosselart, der Misteldrossel. Oft wird sie verwechselt mit der Amsel. Und das kann durchaus passieren, weil sie natürlich sehr ähnlich klingen, aber die Misteldrossel ganz markant ist, wenn nur eine amselartige Sängerin, hätte ich fast gesagt, Gesang zu hören ist, dann ist es meistens, und dann noch im Kiefernwald oder in der Nähe von hochstämmigen Wäldern, dass da es sich meist um die Misteldrossel handelt. Denn wenn wir Amsel hören, ist meist noch ein zweites oder drittes Männchen in der Nähe und auch zu hören und zu sehen. Und die Misteldrosseln, die wirklich, wirklich massiv sind für eine Drossel, finde ich, sehr groß und sonst der Singdrossel ein bisschen ähnlich aussehen, aber die viel, 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 viel kleiner ist, die hat so einen Spitznamen bekommen von meinem Freund Greg, der nennt sie Vermisteldrossel, weil sie immer so einsam ist und ihr Gesang ist so. Pausen sind, glaube ich, ein Ticken länger. Und Greg übersetzt es mit: Ich bin so einsam, ich arme Drossel, keiner singt mit mir, wo sind nur alle? Diese Eselsbrücke hilft mir, den Gesang einzuordnen, obwohl natürlich die Bewertung in ihrem Gesang, über die haben wir ja schon viel gesprochen, eine ganz andere ist. Und das war am 18. Januar. Bin gespannt, ob es Rückmeldungen gibt von euch, ob ihr schon welche gehört habt. Denn die meisten Misteldrosseln, denen ich zurzeit begegne, sind noch in Trupps oder in kleinen Schwärmen unterwegs. Ja. Und meist oben in den Kronen, nicht gut sichtbar, in so Trupps von 20, 30, manchmal mehr Misteldrosseln unterwegs mit ihrem typischen Kontaktruf, der so sehr rau und knatternd klingt, so ein bisschen wie so ein altes Kinderspielzeug, so eine Knatter, so eine Rassel aus Holz mit so einem beweglichen Plättchen, das über so ein Zahnrad fährt. So. Und das bunt durcheinander, viel höher in der Frequenz. Und das ist so ein ganz typisches Merkmal, woran wir die jetzigen ziehenden Individuen gut erkennen können in ihren Trupps. Und es klingt nicht so hart und tschakka, 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 wie es bei der Wacholderdrossel in meinen Ohren klingt. Ja. Und der zweite Vogel, auch eine Drossel, die Schwarzdrossel, also unsere Amsel, einen Tag später, um 6:30 morgens in Belzig, noch in der Dämmerung, höre ich Tatsache einen Amselflöten. Das in meinen Ohren eindeutig kein Wintergesang oder Übungsgesang oder ich singe mich mal warm war, sondern für mich eindeutig schon in Richtung Revierbesetzung, Territorialbegrenzung, Grenzen klar machen. Ich bin fit, Amsel, und da einzuordnen war, und es war wunderschön. Und es hat so diesen Klangrausch des Amselteppichs anmuten lassen, der uns bald alle wieder erfreuen wird, wenn wir entweder rechtzeitig aufstehen oder uns stetig daran erinnern, die Oropax, die da zu dienen, manchmal die Reizüberflutung zu verhindern und wegzuhören, auch regelmäßig rauszunehmen und genau das Gegenteil zu tun, nämlich hinzuhören. Und ich habe sie dann noch ein paar Mal gehört in den Städten, und das ist so das, was ich so lese und was ich höre von vielen Leuten, die aus den Städten hier zu uns kommen, zu uns zu Besuch oder zu den Seminaren, dass die immer ein anderes Verhalten der Amseln beschreiben, als wir es hier erleben. Und man spricht inzwischen wirklich schon von der Stadtamsel. Erstens, wo die Weibchen nicht mehr wegziehen. Auf dem Land gibt es auch Weibchen, die überwintern, aber die meisten Weibchen ziehen nach Südfrankreich oder Spanien, manche sogar noch weiter. Man spricht bei der Amsel von einem Teilzieher. Das heißt, ein Teil der Population zieht, ein Teil bleibt und es vermischt sich so ein bisschen. Und in den Städten scheint es zu sein, dass die wirklich standorttreu sind. Das heißt, in ihren Revierumgebungen auf jeden Fall bleiben, grenzüberschreitend, nicht mehr so starr und besitzansprüchig. Und All diese Vögel, die halt es schaffen zu überwintern, haben natürlich einen Vorteil in der beginnenden Brutsaison, als erstes ihr Revier zu besetzen, die Chance bei einer Fehlbrut oder beim Verlust einer ganzen Brut, das Nest runterfällt, die Eier geraubt werden oder, noch sofort eine zweite Brut hinterherzuschieben und die auch erfolgreich durchzubekommen oder vielleicht sogar eine dritte oder vielleicht sogar noch eine mehr, denn so viel geht, wird gemacht. Umso früher ich komme, umso mehr Bruten als Singvogel kann ich durchbringen. Und es ist spannend zu beobachten, ja, dass diese sonst wegziehenden Jungvögel und weiblichen Vögel jetzt auch mehr bleiben. Und bei den Amseln ist es wirklich so, die Männchen besetzen zuerst die Reviere und Territorien und laden dann immer jedes Jahr ein neues Weibchen ein, mit dem sie dann eine scheinbar monogame Ehe führen, die aber durch verschiedene Studien nachgewiesen wirklich nur scheinbar ist, denn die meisten Eier in jedem Amselnest sind von verschiedensten Männchen befruchtet. Aber einen braucht sie, um gemeinsam die Jungvögel großzuziehen, weil, das hatten wir ja auch schon öfter, Kindererziehung ist gemeinsam auf jeden Fall leichter zu handeln und wahrscheinlich ja alle auch gut durchzukriegen aus der Sicht der Vögel. Ja, und dann haben wir eine andere Vogelgruppe, die wir auch schon immer wieder viel benannt haben und wo sich jederzeit lohnt hinzuschauen, vor allem wenn die Tage grau bleiben, kalt bleiben, windig sind und wir noch voll das Wintergefühl haben und den Winterblues, gibt es diese Gruppe, die das einfach zu ignorieren scheint. Ja, und nicht nur eine Art dieser Gruppe, sondern wirklich irgendwie scheint es eine Charaktereigenschaft der ganzen, des Wesens dieser Vögel zu sein und das sind natürlich die Meisen. Und wir haben so viele Meisen gehört und richtige Duets, richtige Gesangsszenarien schon, wo die Kohlmeisen, zwei oder drei Individuen, so hell und klar und mit so geölter, kraftvoller Stimme ihr hervorbringen, während dann eine kleine Etage höher, weniger sichtbar und viel höher frequentiert, spitzer, schärfer und natürlich auch ein bisschen hysterischer, so meine Eselsbrücke für diese Art, die Blaumeise mit ihrem Zi-Zi-Zi-Zi-Zi-Zi-Zi-Zi-Zi-Zi-Zi-Zi-Zi-Zi-Zi-Zi-Zi-Zi-Zi-Zi-Zi-Zi-Zi-Zi-Zi-Zi-Zi-Zi-Zi-Zi-Zi-Zi-Zi-Zi-Zi-Zi-Zi-Zi-Zi-Zi-Zi-Zi-Zi-Zi-Zi-Zi-Zi-Zi-Zi-Zi-Zi-Zi-Zi-Zi-Zi-Zi-Zi-Zi-Zi-Zi-Zi-Zi-Zi-Zi-Zi-Zi-Zi-Zi-Zi-Zi-Zi-Zi-Zi-Zi-Zi-Zi-Zi-Zi-Zi-Zi-Zi-Zi-Zi-Zi-Zi-Zi-Zi-Zi-Zi-Zi-Zi-Zi-Zi-Zi-Zi-Zi- schmettern, die mitschwingen, sobald wir hören, dass ein Vogel singt und nicht ruft oder einen Schnabel hält oder sich putzt oder frisst oder schläft oder wachsam ist. Und das sind die beiden Meisen, die die meisten von uns kennen. Und ich finde es wirklich, mich macht es wirklich traurig, wie viele Menschen keine Kohlmeise erkennen. Und das gibt Rufe bei der Kohlmeise, die sind absolut überraschend immer wieder. Das ist kein Wunder. Ja, die hat ein riesen Repertoire. Aber dieser klassische Gesang, dieses Zizide, hell und klar und leicht metallisch und laut und dann noch sichtbar in den meisten Fällen. Ist wirklich eingängig. Also bitte, wenn ihr diesen Ruf kennt und euch Fragen begegnen, welcher Vogel ist es, lasst einmal den Kojoten in der Westentasche und gebt gleich eine Antwort und sagt Kohlmeise und sagt warum und fragt die Person danach zwei oder dreimal bei der nächsten Kohlmeise, welcher Vogel da gerade singt und seid sicher, dass sie sich den wirklich merkt, weil Amsel, Buchfink und Kohlmeise, die müssen wir drauf haben. Fertig. So, und dann gibt es natürlich noch andere Meisen. Da gibt es die Haubenmeise, die das ganze Jahr über eigentlich zu singen scheint, wo es sogar für mich in vielen Momenten echt schwierig ist, es als Gesang einzuordnen, es aber als Gesang bezeichnet wird. Auch das Verhalten dazu passt. Also, sie hat einen ganz vereinfachten Gesang und sieht oberwitzig aus, der kleine Punker. Dann die kleinste Meise, die Tannenmeise. Nicht so häufig zu hören, aber da, wo viel Nadelbäume sind, war sie auch schon voll in Waldstimmung mit ihrem Witzi, 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 Witzi. Und auch in den Städten gibt es viele Gebiete, wo es Tannenmeisen gibt. Die ist wirklich zart und klein und sehr hübsch, finde ich. Und hat einen sehr markanten Ruf, die sich voll eingliedert in dieses Wesen der fast übertriebenen euphorischen Lebendigkeit und Ignoranz von grauem Wetter oder anderen äußeren Faktoren, die uns scheinbar aufs Gemüt drücken können oder auch manchmal mutet es so an, bei anderen Tieren Aktivitäten einschränken und Lebendigkeit erstmal so ein bisschen runterkochen. Und wen haben wir vergessen? Sumpf- und Weidenmeise. Und wie immer, mir fällt, ich habe ja vor 3 Jahren, da habe ich schon mal von erzählt, glaube ich, meine Sumpf- und Weidenmeisenwand in der Erkennung durchbrochen. Viele Ornis schütteln den Kopf, was nennt sich Phologe? Und erst jetzt hast du dich damit beschäftigt. Es war einfach kein Thema für mich. Ich habe mich damit nicht beschäftigt. Mir war egal. Ich habe die einfach Graumeisen genannt und es war eine von den beiden. Ja, das ist ja ein Merkmal der Phologie, dass wir unserem Herz folgen und unseren Impulsen folgen, mit dem Ansinnen, mehr in Beziehung und Verbindung zu gehen und die Sachen gründlichst und immer wieder neu betrachtend erforschen, die gerade in uns Resonanz erzeugen. Und nicht auf Vollständigkeit oder das sollte man aber wissen. Solche Statuten gibt es nicht in der Phologie. Solche Standards werden nie irgendwo schriftlich fixiert werden. Und ich war mir wirklich unsicher, ist es jetzt die Sumpf- oder die Weidenmeise? Und dann ist es mir wieder eingefallen. Es war die Weidenmeise mit ihrem für mich leidend klingenden Wei, 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 wei. Wei, 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 wei. Wei, 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 wei. Und nicht die Sumpfmeise, die ich auch schon gehört habe an einem anderen Ort. Sumpf, 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 Sumpf. Das ist meine Eselsbrücke. Das ist keine eindeutige Imitation des Gesanges. Ja, auch der ist vielfältiger als das eben gehörte. Aber so konnte ich es mir gut merken und da hat sie der Klick gemacht. Und ich bin davon überzeugt, denn ich habe das jedes Jahr erlebe ich das mit immer wieder neuen Arten. Dass es vielen so geht, dass wir meinen, ah, die Vogelstimme habe ich jetzt gelernt, die ist neu dazugekommen, toll. Ich weiß einen Buchstaben des Vogelsprachealphabets mehr und stelle fest, der Vogel ist ja überall, Wahnsinn, ist ein häufiger Vogel. Ja, sind die Populationen gerade gestiegen oder nehme ich die gerade erst nur wahr zum ersten Mal so richtig, weil ich sie erkenne? Ja, und dann kommt der Winter, die Pause. Und das Rad beginnt sich von neuem zu drehen und der Zyklus beginnt im Frühjahr, die Gesänge kommen und du stehst wieder wie im Jahr zuvor da und fragst dich, ist es jetzt ein Rotkehlchen oder ist es doch der Zaunkönig? Na, mir ging das lange so mit diesen beiden, für meine Ohren heute unbegreifbar, wie man Rotkehlchen und Zaunkönig miteinander verwechseln kann. Da kommt fast so eine überhebliche Stimme in meinen Kopf. Wie ist das möglich? Ja? Und dann schaue ich in meine Bücher und dann sehe ich, wie unsicher ich war. Und zwar nicht nur über eine Saison, über mehrere hinweg. Und das ist ein Teil des Ganzen, dass wir einfach freundlich mit umarmen und uns erinnern, weiterzumachen und uns eher auf die Erfolge stützen und die mehr feiern, als uns davon demotivieren zu lassen. Ein weiterer markanter Vogel an dem Platz von meinem Freund Tim, der hier 18 Kilometer weiter wohnt und sehr viele Kiefern drumherum hat, war der Gartenbaumläufer. Ich habe vorhin so eine schöne Geschichte zum Gartenbaumläufer erzählt, aber ich kann jetzt da nicht so tief rein, aber nur Zwillingsart Waldbaumläufer, etwas seltener, zumindest hier oben bei uns in der Gegend, der auch viel feiner und fisseliger, fast goldhähnchenähnlich klingt. Im Gegenteil zum Gartenbaumläufer, der richtig scharf und fast geschnitten. Ja, und schrill rüberkommen vom Sound. Und wenn du ihn siehst, weil der Vogel ist wenig scheu, du kommst da echt relativ nah ran, dann ist er unverkennbar in seiner Silhouette, in seiner Bewegungsform und auch so ein einzigartiger Brüter in so Rindenritzen. Denn er bewegt sich auch viel am Stamm in der Senkrechte von unten nach oben, aber nicht wie der Kleiber von oben nach unten. Und sieht zart aus, ein schöner Vogel. Und Tim hat nämlich auch die Eselsbrücke zu dem Gesang damals gebildet, um ihn sich selber zu merken. Und es ist bei mir hängen geblieben. Und er sagt, wenn er den Gesang hört, bist du verrückt oder was? Bist du verrückt oder was? Bist du verrückt oder was? Und das ist eine Eselsbrücke. Und erinnert euch, diese Sätze passen wunderbar auf diese Gesangskategorie der Melorhythmiker. Also Goldammer Buchfink, also Vögel, die ein Motiv stetig wiederholen und das die ganze Zeit, den ganzen Tag, die ganze Saison, alle mit leichten individuellen Unterschieden und Variationen. aber wiederholen mit immer einer kurzen Pause dazwischen. Das ist so ein markantes Merkmal gewesen, um eventuell eine Stütze zu bieten, mir die Gesänge besser einprägen zu können und sie vorher erstmal so ein bisschen zu kategorisieren. Ja, ganz anders als die Melodiker, Amsel, Misteldrossel, die ihre Motive immer neu hervorbringen in einer anderer Reihenfolge, Tonabfolge, Geschwindigkeit etc. Und auch völlig anderes Muster als die Rhythmiker, zu denen die Meisen gehören. Wenig melodisch, also zwei, drei Tönen bestehende Gesänge. Und der Klassiker wäre der Zilpzalp, der noch nicht da ist. Und jetzt, wo sein Name fällt, auf den ich mich sehr freue. Und der Gesang der Kohlmeise, Blaumeise etc. Die rhythmische Gesänge. Diese drei Gruppen und die letzte Gruppe, die wir immer aufmachen, wenn alles, was da nicht reinpasst, denn es gibt kein richtig oder falsch für die Gruppe, es gibt nur eins, was für dich Sinn macht, ist die Gruppe, die wir einfach nur den ganzen Rest benannt haben. Ja, da ist der Waldbaumläufer ein schönes Beispiel für. Und das sind alles so Vögel, die man mal hier und da so an, es fühlt sich an wie so ein Austesten, so eine Vorahnung der bevorstehenden Balz. Und dann gibt es andere, die aber schon voll im Geschehen drin sind. Und bleiben wir erstmal bei den kleineren. Das eine ist der Kleiber. Dezember, Januar, Februar ist für mich Kleiberzeit. Und das zweite, die Gruppe, zu der er früher auch gezählt wurde, was noch erkennbar ist an einem seiner weiteren Volksnamen, nämlich Spechtmeise. Der Kleiber also, gibt es noch die ganze Gruppe der Spechte. Ja, und Buntspechte sind gerade sehr aktiv. Die Grünspechte bei uns sind sehr sichtbar und aktiv und rufen viel und laut und jagen sich miteinander und Territorien werden festgelegt und der Wald ist voll mit Specht. Trommeln und wildem innerartlichen Aggressionsverhalten der Männchen oder verschiedenen Individuen. Und so diese Winterzeit ist auch für mich immer verbunden mit Spechtzeit. Ja, und die Kleiber packe ich da jetzt mit rein. Mit ihren lauten Pfeiftönen sind die so auffällig und über so weite große Distanzen zu hören. Und da lohnt es sich, wenn du so ein lautes Pfeifen hörst, so. Üb, 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 die Vogelstimmen, so übersetzen wir das, dann lohnt es sich da mal hinzugehen. Oft sind es auch mehrere oder Jungvögel vom letzten Jahr dabei oder kleine Trupps oder konkurrierende Paare, die es echt Party machen und Krawall. Und die erkennst du leicht, weil mit ihrer gedrungenen Gestalt, ihrer Zorro-Gesichtsmaske, und vor allem ihre Silhouette, die sich abwärts den Stamm bewegen kann, mit dem Kopf nach unten, sind sie leicht erkennbar. Und die meisten von uns erkennen den Kleiber, wenn wir ihn sehen. Und viele haben Schwierigkeiten, den zu hören, weil der sehr stimmaktiv ist. Und auch in der Zeit, wenn die Gesänge sich alle überlagern, immer noch sehr dominant sein kann zu bestimmten Tageszeiten. Ja, und die Tauben habe ich noch erwähnt, die gerade jetzt aber viel in Schwärmen bei uns auf dem Land noch auf den Feldern zu sehen sind. Nicht so Riesenschwärme, wie es in Niedersachsen gibt, die um das Zehnfache größer sein können, wo teilweise das ganze Feld die früh Aussaat, Wintersaat pickend auf Feldern zu sehen ist. Bei uns, ich sehe hier so Trupps von 20, 30, 40, ob meist Ringeltauben. Und andererseits in den Städten oder stadtnahen Gebieten, ich schon gehört habe von deutlichen Reviergesängen, hör gut zu, gut ruhen du, hör gut zu, gut ruhen du, hör gut und so weiter, bevor es dann zur wirklich körperlichen Auseinandersetzung kommt. Das ist ja jedes Jahr neu ein extremes Spektakel, das an Muhammad Ali oder wer ihn noch kennt, Henry Maske erinnert, ein Boxkampf. Der sich sehen lassen kann, plus ihre Rufe. Und diese Verhaltensweisen habe ich von Leuten schon gehört und auf tollen Vogelkarten sehen können. Auch da gibt es schon deutliche Anzeichen der Balz und damit des nahenden Frühlings und der nahenden Brutsaison. Und dann habe ich einen, da muss ich mal ganz kurz schauen, bevor ich in die Nacht reingehe, weil es gibt natürlich auch ein paar Nachtvögel. Und zwar, was noch zu erwähnen ist, sind zwei Sachen, genau. Da habe ich es. Was noch zu erwähnen ist, ist bei uns am Vogelhaus, da gibt es viele Veränderungen. Und das ist toll, da wiederum zurückzukommen auf die Aufzeichnungen. Nur durch diese Aufzeichnung fällt mir auf, dass wir viel, viel weniger Stieglitzer haben in diesem Jahr als im letzten Jahr. Was nichts heißen muss für die Art oder für einen Auf- oder Abgang der Population, sondern einfach nur heißt es erstmal, dass wir in diesem Jahr weniger Stieglitzer am Vogelhaus haben als im letzten Jahr und weniger Kernbeißer. Wir haben sie, aber nicht drei oder vier Paare teilweise gleichzeitig wie im letzten Jahr. Dafür haben wir viel mehr Grünfinken und Buchfinken. Buchfinken haben fast gefehlt im letzten Jahr und nicht so lange die Bergfinken da wie auch im letzten Jahr. Die waren sehr, sehr lange noch sichtbar am Vogel an der Futterstelle. Amselmännchen und Weibchen sind auch schon da, weniger Weibchen als Männchen, weil die, wie gesagt, in den ländlicheren Gebieten noch die meisten von den Individuen ziehen. Und wenn alle plötzlich auffliegen und der Grund dafür nicht einer von uns unachtsamen Menschen war, der respektlos und rüde die Tür aufreißt, wie das mir fast mindestens einmal am Tag passiert, sondern und auch nicht die Katze, die auch für solche explosionsartigen, alle Vögel fliegen auf in alle Richtungen, sorgt, sondern Eichelhäher und Buntspecht. Die kommen regelmäßig vorbei und gucken. Und den Sperber, der abfängt, was zu spät auffliegt, der natürlich auch in einer Kontinuität über das Winterhalbjahr jederzeit eigentlich zu erwarten ist am Vogelhaus. Und ich glaube, weniger von uns wahrgenommen ist, wird, als er eigentlich da ist. Der taucht natürlich auch ab und zu wieder auf und ist vor allem wahrnehmbar an den ganz klaren und so deutlichen, fast bilderbuchhaften Vogelalarmen durch hohes Zieh und lange Stille und Versteckverhalten. Dadurch wird klar, der ist in der Nähe. Weiterhin habe ich jetzt gerade vor 3 oder 4 Tagen zwei Kornwallen gesehen. Ich bin dann ganz dankbar über so bestimmte Sätze, die ich gehört habe. Denn bei der nachfolgenden Recherche, also Nachschauen im Buch, war es wirklich jetzt Kornwalbe. Es waren definitiv männliche Tiere, die sind deutlich zu unterscheiden an der Färbung. Männchen und Weibchen bei den Weihen wurde ich plötzlich sehr unsicher, weil ich die beiden aus dem Auto rausgesehen habe. Am gleichen Tag auch, wenige Kilometer voneinander entfernt. Also ich vermute, dass die in der gleichen Zugwelle sozusagen unterwegs waren. Und war ich dann plötzlich wieder ganz unsicher, waren es jetzt Steppen- oder Wiesenweihen? Dass die überhaupt hier vorkommen im Winter, dass die Möglichkeit besteht, weiß ich nur von meinem Freund Tim Büscher, der ja so tief in der Materie steckt, dass ich ihn fast godlike bezeichnen würde. Der den Satz halt gesagt hat, der ist so hängen geblieben bei mir. Ja, die weinen. Weil er fängt immer gleich an, die ganzen Merkmale und Details und so weiter auszupacken. Die weinen. Das ist die Königsdisziplin in der Vogelbestimmung bei den Greifvögeln durch Sicht. Ja, auf weite Distanz und flüchtig und kurze Momente nur. Die Königsdisziplin sind die Weihen. Da alle Arten, weil Männchen, Weibchen unterschiedlich sind und seltene Arten trotzdem aber auftauchen können, vor allem in der Zugzeit, und es sich lohnt, da genau hinzuschauen, entspannt mich das, weil ich weiß ehrlich gesagt nicht von den Weihen. Ich vermute, es waren Kornweihenmännchen. Aber das ist eine Frage, der ich nachgehen werde und ich denke, dass ich ein Stück weiterkomme, wenn Tim mir ein paar Tipps oder Hinweise dazu gibt und gleichzeitig ähnlich wie mit Sumpf- und Weidenmeise, solange das nicht auf sinnhafte Resonanz in mir stößt, bin ich da extremst tiefenentspannt, auch völlige blinde Unwissenheit, ja, fast die Ignoranz der Unterschiede bei den Weinen offen und ehrlich zuzugeben. Und ich poste das auf jeden Fall nach dem Gespräch mit Tim noch bei Ornitho, das steht noch auf meiner Liste. Und das sei eine Erinnerung an euch. Der Link zur Seite ist ja verknüpft mit der Podcast-Ankündigung. Seltene und auch gerne häufige, wenn du die Kapazitäten hast, Sichtungen, Beobachtungen zu posten, die werden eh überprüft, auch wenn du dir unsicher bist. Denn diese Daten sind sehr wichtig und gehen in die einschlägigen Enzyklopädien alle paar Jahre oder Jahrzehnte mit ein. und sind es eine sehr ernst zu nehmende Sammlung von Daten in einer Umfassenheit und in einer flächendeckenden und auch langjährigen inzwischen Größe, die beispielhaft ist, ja, die ohne Technik und Computer und Rechenmaschinen überhaupt nicht möglich wäre. Und es ist sinnvoll, wer da auf Resonanz stößt in sich, dann tut's einfach, meldet euch an und postet, da habe ich den und den Vogel gesehen. Wie zum Beispiel jetzt ich Roxy angehalten habe, meine Frau, den Raubwürger dringend zu posten, der auch so selten geworden ist und einer von den Würgerarten, die halt hier bleiben und den Winter hier verbringen. Ja, die Mini-Elster. Gut. Und abschließend zu diesen ganzen Anzeigern, Anzeichen, kleinen Anekdoten, so Beobachtungen der letzten Wochen, die diesen Vorvorfrühling für mich charakterisieren und diese Ahnung aufkommen lassen, diese Ahnung der Freude, die auf uns wartet, wenn die Tage länger werden und die Nächte kürzer und die Vielfalt und diese facettenreiche, dieser Überfluss an Schönheit und Farben und Klängen und Aktivitäten kommt, der das, was diese Freude, die dadurch ausgelöst wird, die ich fast als so ein Rausch bezeichnen würde. So fühlt es sich für mich an. Also meine Synapsen sind völlig überfordert in der Zeit und vibrieren und stehen komplett unter Strom. Noch zwei Notizen dazu, und zwar einmal, wie deutlich es uns auffallen kann in dieser Jahreszeit, wie abhängig oft bei den meisten, Ausnahme Meisen, die Aktivität mit dem Wetter zusammenhängt. Also sobald es wirklich einen Wetterumbruch gibt in Richtung wieder Stürme, wie jetzt in der letzten Woche, oder Temperaturfall, wenig Sonne, Wind, wie damit auch die Aktivität geringer wird und auf jeden Fall viel, viel weniger Klänge in der Luft zu hören sind. Und immer wieder durchbrechen diese Stille unsere Zugvögel, die allen bekannt sind, die Gänse, die Wildgänse, die mich immer an so ein altes Bild erinnern lassen. Ich sehe dann immer so einen meiner Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Urahnen, die wahrscheinlich unsere gleiche Urahnen oder Urahn war, die dann da genauso steht wie ich in dem Augenblick und kurz aufhört, das zu tun, was sie gerade tut, und guckt. Und vielleicht Fernweh hat oder Fragen im Kopf, wo kommen die her? Oder, ah, da sind sie wieder. Ja, der Himmelspfeil, die Eins, die den Vorvorfrühling begleiten. Und gleichzeitig natürlich auch unsere Kraniche. Teilweise auch riesigen Schwärmen. Die nicht hier bleiben und auch zu hören sind, natürlich die inzwischen gelernt haben, dass man auch hier überwintern kann und früher ihre auserwählten Brutgebiete besetzen können und auf weniger Konkurrenz stoßen. Ja, das ist ein schöne Übergangszeit, wo das nochmal so richtig deutlich und klar wird in dieser Zeit. Und uns natürlich nochmal daran erinnert, hey, über das, was wir in diesen Podcasts die ganze Zeit immer wieder wiederholend und manchmal genauer sprechen, diese Werkzeuge und Methodiken, die dazu dienen, uns eigentlich einen Zugang zu verschaffen, entweder zur Vogelsprache oder zur Vogelwelt oder zur Kunst des Einwaldens, wie wir auch jetzt seit ein, zwei Jahren anfangen zu sagen, eine Erinnerung, dass es in dieser Übergangszeit besonders einfach ist und daher noch vielleicht eine höhere Motivation ist, einfach zu tun, diese Werkzeuge und Methoden auszuprobieren. Die Arten sind noch überschaubar, sind nicht so viele. Wenn gesungen wird, fangen erstmal halt einzelne Arten an, mit denen ich mich beschäftigen kann, wenn ich einen Unbekannten oder Gesang höre, den ich nicht hundertprozentig, nicht ganz sicher bin, ist das Kohl oder Blaumeise, dann guck doch hin in dem Augenblick, hör nach, wenn du später zu Hause bist. Bilde dir eine eigene Eselsbrücke, nutz eine unserer Werkzeuge, die für uns funktionieren, die wir weitergeben, die ja nur Inspiration sein sollen, um diese Brücke schlagen zu können. Und gleichzeitig die fehlende grüne Wand. Das heißt, wir können jeden Vogel noch relativ leicht und mit wenig Aufwand überhaupt erstmal zu Gesicht bekommen und diesen höchsten Lerneffekt produzieren durch ein bisschen Engagement, nämlich die Verknüpfung von akustischem Reiz mit visuellem Reiz. Ja, wie wir es beim Kleiber eben schon erwähnt hatten oder auch beim Gartenbaumläufer. Das sind Sachen, die sich wirklich verankern und sich tief einprägen und zu unvergesslichen Momenten werden. Könnte man eine ganze Podcast-Reihe machen, zu jeder Vogelart, zu den Mein erstes Mal. Hatten wir, glaube ich, auch einen Podcast schon mit diesem, mit einem ähnlichen Titel. Und also nochmal ein Motivationsappell an alle, die Zeit haben oder die merken in dem Augenblick, ah, das ist ein Impuls. Und dann diesem Impuls nicht den nötigen Raum geben, der manchmal nicht viel Zeit braucht, sondern der nur ein klein bisschen Überwindung braucht, weil wir oft auch allein sind mit unserer Leidenschaft, aber andere anstecken wollen. Man nutzt diese Fenster, weil das, die sind sehr, sehr wertvoll. Sonst bereust du es später, wenn die grüne Wand da ist, alle aus ihren Winterquartieren wieder da sind, alle Gesänge sich zu einem Klangbrei vermischen, du nichts mehr siehst und das bunte Leben um dich herum tobt und dieses Gefühl von Überforderung spürst. Wo du eigentlich in deinem Kopf so eine Stimme hast, die wissen will, wer singt da, warum, weshalb. Ja, und dann spricht die andere Stimme, sagt, entspann dich. Nächstes Jahr neue Chance, wenn alles sortiert und überschaubar ist. Genieß doch die Schönheit. Denn ich finde den Satz weiterhin treffend und schön, dass die Gesänge der Vögel, obwohl die natürlich einen ganz speziellen Zweck und eine ganz klare Botschaft auch in sich tragen, dass diese Gesänge auch gleichzeitig wie so eine Danksagung an die Schöpfung gesehen werden können, wahrgenommen werden können. Die Pflanzen sich freuen, die Bäume sich freuen, die Menschen sich freuen, die schweren Gedanken Flügel bekommen und davon fliegen. Und ein Vogel noch, der nicht so viel singt, oder sagen wir mal so, seine Lautäußerungen so spärlich sind über das Jahr verteilt, dass ich oft und immer wieder in die Falle tappe, denke, der Vogel, den gibt es hier nicht in unserer Region oder er ist sehr selten, ist ein Vogel der Nacht, die Waldohreule. Und ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, aber die Schleiereule im letzten Jahr, die hat uns echt in Atem gehalten und wir waren alle schon so, oh, hoffentlich brütet sie und dann gab es verschiedene Sichtungen und wir waren alle hier aufgeregt, also wir alle, ich meine wahrscheinlich mich am meisten, aber die anderen haben sich auch hier anstecken lassen. Und in diesem Jahr habe ich natürlich geschaut, geguckt, ah, kommt sie wieder, ja, zweiter Anlauf, zweite Chance, diesmal klappt's. Und es war wieder meine Tochter Ricarda, die echt ein feines Auge hat, Dinge zu entdecken, die anderen entgehen. Unter anderem ihren Vater. Sie, als sie mit dem Auto nachts die Einfahrt zu unserem Hof reinfahren, eine Gestalt auf dem Pfahl sitzen, ganz nah neben der Einfahrt, dann auffliegen, dann haben wir sie alle gesehen, das war eine Waldeule. Und dann erinnere ich mich, dass ich abends auf meinen routinemäßigen Wolfssucher-Gang mit der Wärmebildkamera in klaren Nächten schon so eine schmale Gestalt auf einem Zaunpfahl oder auf so einem, auf so einer Skulptur auf dem Hof irgendwo hab sitzen sehen und dachte, hä, was für ein Vogel ist das, weil die Artbestimmung schwer ist durch diese Durchsicht, durch diese technische Krücke der Wärmebildkamera. Oft sehe ich nur Silhouette, weiß Eule, aber nicht welche. Aber mir klar, ach, das war die Silhouette, die du gesehen hast. Ja. Und dann gab es vor 3 Tagen einfach so diesen richtigen Aha-Effekt, diesen Augenaufschlag von wie viele Waldohreulen tatsächlich hier sind. Denn ich bin sehr spät nach einem langen Netzwerktreffen und schönem Austausch mit anderen Wildnis-Freaks, Vorlogen und Vorlogen, Jägerinnen und Jägern, habe ich immer wieder angehalten auf der Fahrt, um die großen Felder abzuscannen, ob ich irgendwo Kaniden eventuell sehe, wo ich dann später hingehen kann, um die Spuren aufzunehmen, sehe ich plötzlich an diesem einen Abend und an anderen Abenden war das nicht so eine Waldohreule nach der anderen. Da waren 5 oder 6 Waldohreulen an einer Straße zu sehen, teilweise 3 oder 4 gleichzeitig. Ja, um mich herum fliegend, jagend, sitzen bleibend, selbst sogar mit, ich gebe es offen und ehrlich zu, ja, respektlos auf eine Art und Weise, aber ich war einfach die Neugier war zu groß. Ich habe es auch nicht zu oft gemacht, auch im Schein der Taschenlampe. Ich wollte unbedingt sehen, wer ist es jetzt wirklich. Und die haben witzige Geräusche von sich gegeben, so dieses typische Balzgeräusch. Was manchmal mit Uhu verwechselt werden kann, vor allem wenn der Uhu weit, weit wechselst und nur ein Ton von seinen beiden zu hören ist. Der war nicht zu hören, auch das Schnabelklappen nicht, auch das Flügelklatschen nicht, aber andere Sounds und so wie die geflogen sind und sich verhalten haben und da eng gedrängt saßen, war das für mich, sah das schon sehr nach Balz aus. Oder es waren so ziehende Trupps, weil es bekannt ist, dass Waldeulen in kleinen Trupps ziehen, die ja manchmal in so Schlafbäumen auch gesehen werden oder fotografiert werden, wo dann 10, 15, 20 Waldohreulen oft auch Jahr für Jahr wieder im gleichen Baum gemeinsam sitzen und dort als diesen Baum als Winterschlafplatz nehmen. Ich habe sogar mal gelesen, über 100 Eulen, noch nie von gehört, gesehen, aber einmal in so einem Artikel von einem alten Ornithologen gelesen, dass es sogar weitaus mehr Eulen die Möglichkeit besteht, dass du die in so einem Baum antriffst. Finde ich eine beeindruckende Vorstellung, unter einem Baum zu stehen, so einer alten Eiche, ja, mit 100 Waldohreulen drin. Boah. Allein, wenn es bloß ein märchenhafter Gedanke ist, es ist ein schöner Gedanke. Also das war überraschend in diesem Jahr und ich bin gespannt, wo die brüten, weil die Eulen sind Offenbrüter und die Käuze sind Höhlenbrüter. Es sind alles Eulenvögel. In unserer Sprache ist mir die einzige bekannte, in der das beides unterschieden wird. Im Englischen zum Beispiel sind alles Owls, egal wie die brüten. Bei uns wird es unterschieden. Und diese Waldeule nimmt halt alte Nester, weil die ist nicht so der Profi im eigenen Nest bauen. Benutzt alte Nester, die schon vorhanden sind. Krähennester, Ringeltaubennester, Eichelhäher. Und die offen sind oben und brütet dort. Und ist halt, wie gesagt, in bestimmten Regionen fast so häufig wie Waldkauz. Und trotzdem so wenig bemerkt, weil sie so still ist. Außer dann ihre Jungvögel mit den Bettelgeräuschen, da kommen jedes Jahr wieder die Geschichten. Welcher Vogel schreit die ganze Nacht hier um Hilfe vor meinem Fenster? Das ist dann meist die Waldeule in urbaneren Gebieten. Ja, und dann habe ich beim vorletzten Podcast noch unseren Turmfalken angesprochen, besser gesagt unsere Turmfälkin, denn es ist ein Weibchen, die weiterhin auf dieser Schiene vom Schiebetor einer großen Scheune auf unserem Hof saß, muss ich sagen, über 4 oder 5 Wochen verlässlich jeden Abend, entweder auf der linken oder rechten Seite. Und da gibt es verschiedenste Anekdoten, weil wir die ja tagtäglich sozusagen vor der Nase haben. Aber das lasse ich aber nur dieses, die hat da diesen Schutzraum genommen, trotz parkender Autos genau vor ihr und Licht geht an, Licht geht aus. Morgens Kinder zur Schule noch im Halbdunkeln und sie fliegt manchmal eigentlich, ich glaube, für ihren Tagesrhythmus eigentlich zu früh, ja. Es ist noch komplett blaue Stunde schon auf und davon. Aber irgendwie hat sie diesen regensicheren, wahrscheinlich auch räubersicheren Ort als Winterquartier von uns zum ersten Mal bemerkt, in diesem Jahr ganz lange genutzt. Und zwar letztes Mal habe ich sie am 18.01. sitzen sehen und vermute, dass sie jetzt entweder sich mit ihrem Partner verabredet hat oder sich einen neuen sucht und sich darum kümmert, jetzt bald einen Brutrevier festzulegen und sich ans Eierlegen macht. Wir haben eine besondere Beziehung zur Turmfälkin durch die Geburt meiner Tochter Aniluka, die hier als erstes Kind auf diesem Platz geboren wurde, kurz nachdem wir herzogen. Und die Turmfälkin zudem in diesem Zeitraum so präsent war und so auffällig nah an uns rankam, dass wir das in irgendeiner Art und Weise, ohne da zu viel Bedeutung reinzulegen, mit der Geburt verknüpfen und sie auch durch unsere Geschichten natürlich immer wieder auch von der Fälkin spricht. Ja, so runden wir das ab, schließen diesen Sack der kleinen Geschichten hier aus unserer Region und laden dich damit ganz herzlich ein. Augen und Ohren auf in dieser noch überschaubaren Zeit. Lass dich berauschen von der Vorahnung des nahenden Frühlings, der Explosion in der Außenwelt, die sich jetzt schon im Innern anbahnt und vorbereitet. Und weiterhin muss ich dieses Thema Vogelspuren, was ich glaube ich jetzt schon ein paar Mal erwähnt habe, wieder mal aufschieben. Tue ich auch, aber wer vorher Interesse hat und Neugier, der hat die Möglichkeit beim im letzten Jahr ausgefallenen, in diesem Jahr jetzt zum ersten Mal stattfindenden ersten europäischen offiziellen Spurentracking-Symposium teilzunehmen. Es wird leider aufgrund der augenblicklichen Situation online stattfinden. Wird viel jetzt vorgedacht schon und geplant und organisiert, dass es möglichst lebendig gehalten wird. Und es geht darum, einen Austausch zu haben mit Leuten, die sich mit der Materie seit vielen Jahren schon beschäftigen, das Spurenlesen auch den Ruf des Spurenlesens vielleicht insofern etwas zu ändern, dass es wegkommt von diesen Projektionen oder wie sagt man, märchenhaften Vorstellungen, ja, die wir oft mit Spurenlesen verknüpfen, ja, dass das eine alte Kunst ist, die keiner mehr kann, fast an Zauberei grenzt und so weiter. Oder Spurenlesen heißt, ah, das ist dieses Tier gewesen. Nein, da gibt es sehr viel dazwischen und verschiedenste Künste. Und die Fologie ist eine von den Künsten des Spurenlesens und die Vogelsprache verknüpft damit auf jeden Fall auch. Und auch die hinterlassen ja Trittsiegel. Und da gibt es viele Leute, die sich mit Spezialthemen beschäftigen und die Größen der Szene gerade, die jetzt tolle Bücher rausgebracht haben, dadurch auch in vielerlei Munde sind. Wir haben das Buch auch schon besprochen. Sind unter anderem hier mein lieber Freund Joscha, der ja den Grolms, wie wir nur noch sagen, sein Buch, das wir inzwischen als Standardwerk zum Thema Spuren und Zeichen der Säugetiere, Vögel, Reptilien, Insekten und so weiter benennen. Der ist Hauptinitiator gemeinsam mit dem Engländer John Ryder, der auch ein tolles Buch geschrieben hat, und dem René Nauta, den wir auch nur den Nauta nennen und angefangen haben, ein bisschen Niederländisch uns anzueignen, um mit dem Buch arbeiten zu können. Es ist sehr toll geschrieben über Einzelabdrücke von Säugetieren. Die drei werden dort anwesend sein und viele weitere. Ich habe so Gerüchte gehört, dass so eine Wildnisschule, die sich viel mit Phologie beschäftigt, dass die da auch kommen soll und da was macht. Und das ist online buchbar, glaube ich, im Nachhinein dann auch sehbar und zu empfehlen für die, die es interessiert. Und ich verlinke das auch in der Ankündigung vom Podcast. So, und jetzt fragst du dich vielleicht, wann will er denn jetzt zur Philosophie kommen und wann will er denn aufhören eigentlich? Er reitet ja schon wieder davon. Das frage ich mich auch gerade, aber ich tue es dennoch und ich mache es diesmal ganz geschickt, weil ich es lange nicht mehr getan habe. Lese ich eine Mail vor von einem unserer Treuesten, würde ich fast sagen. Entweder Mithörer, Zuhörer, Mitmacher, Umgestalter, Mitdenker schon seit vielen Jahren aus Leipzig. Danke dir, lieber Stefan, für dein stetiges Feedback, deine Worte der Wertschätzung und Dankes und gleichzeitig auch dein Annehmen und Umsetzen und Anpassen, weil dieses Multiplikatorenbild, was in meinem Kopf so drin ist, ist so mit eins der schönsten Geschenke eigentlich als Mentor zu sehen. Ah, es verbreitet sich nicht nur an Leute, die von uns aus inspiriert werden, sondern andere Leute werden inspiriert, andere zu inspirieren. Ja? Und dann ist es eine leichte Matheaufgabe, wenn alle wir das tun würden ständig, wie schnell die Phologie um die Welt wandern würde und Natur auf vielleicht alte oder ganz neue Art und Weise betrachtet werden und gespürt und bedacht und behandelt werden könnte. Und Stefan schreibt, wie ich finde, sehr philosophisch und daher zitiere ich und lasse seine Worte so stehen und beende damit auch diesen Podcast und freue mich, euch bald in dieser Saison entweder zu sehen oder von euch zu lesen, zu hören und verabschiede mich hier mit als Phologe und gleichzeitig junger Philosoph aus dem Hohen Fleming. Habt Spaß und Freude an euch und den Gefiederten da draußen. Am 3. Januar schrieb Stefan aus Leipzig: Lieber Paul, ich hoffe, du und deine Lieben sind gut über den Jahreswechsel und noch besser über die Sonnenwende gekommen. Deine letzten Podcast-Folgen haben mich sehr bewegt und einige Gedanken beinhaltet, die ich auch schon oft selber hatte. Ich bin immer wieder bewegt, wenn ich Menschen zuhöre oder mich mit ihnen unterhalte, die ähnliche Gedankenanstöße haben wie ich. Das letzte Jahr hat mir so viel in Zusammenhang mit den Spuren und den Vögeln gegeben. Ich selbst habe mit deinen ersten Folgen des Podcasts auch einen kleinen Mailverteiler angelegt, über den ich ebenfalls interessierten Menschen über meine Erlebnisse beim Einwalden und meine Gedanken dazu berichte. Das Buch Philosophie der Wildnis, was du in deinem Spurenleserkurs empfohlen hast, hat mir noch einmal eine große neue Perspektive eröffnet. Es ist eben nicht nur das stupide in den Boden schauen, um sagen zu können, wer war da. Einwalden und insbesondere Spurenlesen bringt mich immer mehr dazu, meinen Blick auf die Welt und die Einbettung des Menschen darin neu zu sehen und zu denken. Es ist immer wieder ein kontinuierlicher Input an Inspirationen, Gedanken und Impulsen. In einer deiner beiden letzten Folgen, die Neujahrsfolge habe ich noch nicht gehört, sprichst du davon, sich selbst als Mensch klar zu werden, was wir sind. In meinen Kursen und anderen Begegnungen habe ich oft die beiläufige oder auch ganz konkrete Frage gehört: Zu was sind eigentlich Mücken da? Wozu nützen Wespen? Oder warum gibt es eigentlich Zecken? Ich fand das immer herausfordernd in dem Sinne, dass ich mich das gar nicht frage, sondern sie einfach als Teil des Ganzen annehme. Und erst durch das oben schon erwähnte Buch kam mir irgendwann die Frage aus Sicht der benannten Tiere: Wozu sind eigentlich Menschen da? Für so ein Tier kann das eine berechtigte Frage sein, denn wenn wir auf die großen Auswirkungen des menschlichen Handels schauen, ist diese Frage eine, die gar nicht so einfach zu beantworten ist, denn der Mensch ist invasiv, lebensraumzerstörend und hoch unangenehm für viele Lebewesen. Die Frage, wofür ist der Mensch da? Diese Frage treibt mich um. Und eine einfache Antwort fällt mir genauso schwer wie eine einfache Antwort, wenn sie sich auf ein anderes Tier bezieht. Doch ich empfinde diese Frage als sehr gewinnbringend im Umgang mit diesem Planeten und eigentlich im Umgang mit mir selbst. Und du hast sie auch wieder aufgebracht in deinem letzten Podcast. An die Frage schließen sich für mich auch die Fragen an: Wann startet die Loslösung des Menschen von der Natur? Und ist es ein natürlicher Prozess, dass dies geschieht? Ich liebe auch diese großen Fragen als Motor meines Tuns. Liebe Grüße aus Leipzig, dein Stefan. Still und heimlich, bis bald. Alle vergangenen Folgen, verschiedenste Seminare für Jung und Alt zum Thema Natur findet ihr auf unserer Homepage www.wildnisschule-hoherflaeming.de oder mit dem Handy immer up to date über die neuesten Folgen auf unserem Telegram-Kanal unter t.me/vogelpodcast. Augen und Ohren auf und immer eine zarte Melodie in den Ohren wünscht euch euer Vohlöwe Paul.